Ich war vielleicht etwa 2, vielleicht 3 Jahre mit Jesus Christus unterwegs. Und da ist etwas passiert, das hat mich erschüttert. Es hat mich erschüttert, weil ich nicht geglaubt hätte, dass sowas möglich ist, im Negativen. Und zwar waren 2 Familien, die waren beste Freunde, also die ganze Familie, intensiv miteinander verbunden, so ein bisschen auf dem Dorf. Die Jungs wuchsen heran, sie hatten Mopeds, später hatten sie Autos. Und sie schraubten miteinander diesen Autos rum, sie waren Kollegen, sie waren Freunde, sie gingen zusammen in die Jugendgruppe, die Eltern zusammen in die Gemeinde. Und dann kam diese eine Nacht. Und in dieser Nacht sind sich 2 dieser Jungs mit dem Auto begegnet. Sie fuhren in entgegengesetzte Richtungen und beide so schnell, dass sie einander in der Kurve touchiert hatten. Also nicht geplant, bewusst oder so, sondern es ist einfach passiert. Und dann konnten sie sich nicht einigen, wer schuld ist. Und weil sie sich nicht einigen konnten, wer schuld ist, waren sie miteinander zerstritten und die ganzen Familien waren miteinander zerstritten. Aus heiler Welt, Friede, Freude, Eierkuchen, Chaos, Zerstörung. Man konnte eine einfache Frage, eine Rechtssache nicht klären miteinander. Ich frage mich dann manchmal, wo unterscheiden wir uns als Christen eigentlich in dieser Welt? Und da kann man sofort sagen, ja, wir haben eine Hoffnung, wir haben die Liebe Gottes erlebt, wir sind Menschen, die aus dem Erbarmen Gottes leben. Ja, aber wo sieht man es dann? Also wo merkt man dann etwas davon? Wo spürt man etwas davon, dass es einen Unterschied gibt? Ich meine, je länger wir leben oder je mehr sich die Gesellschaft von Gott wegentwickelt, was für mich ein Trend zu sein scheint, so ganz vorsichtig auszudrücken, je mehr, dass sich die Welt von Gott entfernt, unsere Gesellschaft von Gott entfernt, desto mehr Konturen kriegen auch wir als Christen. Desto mehr wird auch deutlich, Christsein heißt das und das andere nicht. Desto mehr wird auch sichtbar und deutlich, dass wir in unserem Leben, in der Art und Weise, wie wir handeln, wie wir entscheiden, einen Unterschied machen. Und darüber spricht der Apostel Paulus in diesem Text. Und ich habe hier oben den QR-Code unserer Homepage drauf gemacht. Falls ihr den Text nicht gerade zur Verfügung habt, hat es auf der ersten Seite, ein bisschen unten, einen Flyer, den man runterladen kann, wo der Text draufsteht mit ein paar weiterführenden Fragen. Und dort heißt es, oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht. Das ist so der Aufhänger dieser ganzen Serie, keine Selbsttäuschung. Täuscht euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und wenn ich so beim normalen Bibellesen über so einen Text stolpere oder an so einen Text herankomme, dann scheint es mir manchmal, es sei wie ein Paukenschlag. Ein Paukenschlag, der aufwecken soll. Was heißt es hier? Reich Gottes nicht erben? Können wir mal schnell miteinander überlegen, was könnte das in der Praxis bedeuten, wenn man das Reich Gottes nicht erbt? Wenn der Apostel Paulus das den Christen schreibt, also nicht für die Leute, die das alles nicht interessiert, sondern so für die Insider. Was bedeutet es, wenn man das Reich Gottes nicht erbt? Man hat keinen Frieden, Christel. Leer ausgehen, am Schluss steht man mit leeren Händen da. Man ist draußen, man ist draußen, wie Wolfgang Borchert beschrieben hat, oder draußen vor der Tür. Nein, das war ein anderer Zusammenhang, aber draußen. Ist doch krass. Und wenn man das so vor Augen hat und das so hört, denkt man, ja, aber das kann ja nicht sein. Es kann nicht sein, dass irgendjemand sowas möchte. Mit dem Reich Gottes ist es ja so eine Sache. Es ist ein mehrdeutiger Begriff. Reich Gottes heißt zuerst einmal dort, wo Jesus Christus als König regiert, dort, wo Gott als König regiert, dort ist Reich Gottes. Und darum kann Jesus sagen, das Reich Gottes ist mitten unter euch, weil er gekommen ist, weil er in die Nähe gekommen ist, weil er als König mitten unter seinen Leuten war und sie auch die Zeichen eines Heilandes, eines Messias, eines Königs sahen. Es ist aber auch ein ganz starker Begriff jetzt in diesem Moment. Reich Gottes ist dort, wo Menschen sich im Namen Jesu versammeln und sich unter die Königsherrschaft Gottes stellen und Jesus als ihren König, als ihren Herrn, als ihren Heiland ehren und sagen, ja, du bist der, der bestimmt. Reich Gottes ist jetzt mitten unter uns. Das ist etwas, was man nicht konservieren kann, was man auch nicht irgendwie reindrücken kann oder irgendwie erzwingen kann. Reich Gottes ist etwas, was einfach Gott uns schenkt. Und wenn es tatsächlich so ist, wie wir glauben, dass Jesus als König mitten unter uns ist, dann möchte ich dir sagen, wenn du irgendeinen Wunsch an deinen König hast, ist so ein Moment ein super Moment, das auszusprechen. Dann ist so ein Moment eine total gute Gelegenheit, einfach in der Gegenwart Gottes zur Ruhe zu kommen. Dann ist es ein wunderbarer Moment, auch wieder mit Gott ins Reine zu kommen. Und es ist auch ein zukünftiger Begriff, denn das Reich Gottes wird in seiner sichtbaren, klaren, deutlichen Art dann hervorbrechen, wenn Jesus mit seiner heiligen Schar wiederkommt. Und dann wird es keine Frage mehr sein, wo ist das Reich Gottes, wann kommt das Reich Gottes, wie ist das Reich Gottes, und es wird einfach da sein und alle Menschen werden es sehen. Und alle Menschen werden verstehen, dass Jesus Christus von Ewigkeit zu Ewigkeit bestimmt wurde, um über seinem Volk zu regieren und zu herrschen. Ein zukünftiger Begriff und darum auch das Reich Gottes ererben. Ererben kann man ja erst dann, irgendwann, oder? Ich kann da mal erben, wenn meine Mutter nach Hause gegangen ist zu ihrem Herrn. Jetzt bin ich noch armer Schlucker. Ich bin froh, dass Ralf den Kontext gelesen hat, denn in diesem Kontext merken wir, dass es um Rechtsstreitereien ging, um ganz alltägliche Dinge. Sie konnten sich nicht einigen. Ging es um einen Landverkauf? Ging es um ein Haus? Ging es um ein Geschäft, das nicht ordnungsgemäß abgewickelt wurde? Vielleicht habt ihr auch schon mal irgendwo etwas gekauft bei einem dieser guten Händler, Tutti, Ricardo, Anibis, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, und es kam nicht zustande, weil der Käufer plötzlich dann sagte, nein, ich will es jetzt doch nicht. Oder kam vielleicht irgendwas aus dem anderen Ecken der Schweiz und hat gesagt, nein, will ich doch nicht, dann seid ihr angeschmiert, oder? Man kann ja nicht viel machen. Dann stellt ihr es halt wieder rein. Oder ihr habt was bestellt und es ist gekommen und es war kaputt. Rechtsstreitereien, Schwierigkeiten im Miteinander. Je mehr Güter man hat, desto mehr Gelegenheit gibt es zu streiten, übrigens. Oder wenn man kein Land hat, dann kann man nicht um Land streiten. Wenn man keinen Garten hat, ist es egal, ob die Sträuche des Nachbars zu hoch sind oder nicht. Aber je mehr das man hat, desto schwieriger wird es. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, halt, was ihr hier macht, das ist völlig quer, das ist völlig schräg. Ihr könnt doch nicht miteinander vor Gericht gehen. Ihr seid doch dazu berufen, später mal mit Jesus Christus die Völker zu richten. Seid ihr so unfähig? Der Apostel Paulus ist total von der Rolle. Er denkt, kann doch gar nicht sein, was hier jetzt gerade sich vor uns abspielt, vor unseren Augen. Und das müssen wir wie ein bisschen im Kopf behalten, wenn jetzt dieser Text mal in seiner ganzen Härte kommt. Die Ungerechten, die werden das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, wer um jeden Preis um sein Recht kämpft in dieser Welt, der kann plötzlich als ein Ungerechter dastehen, nicht als ein Gerechter. Und dann kommt diese Aufzählung und ich kann euch sagen, ich habe mir ja hier einen Kampf gemacht, das ist unglaublich. Ich habe sicher 4 solche Versionen gemacht und ich bin auch mit dieser nicht zufrieden, weil es geht gar nicht, das wirklich schlau zu ordnen. Aber ich möchte euch erklären, warum ich es so versucht habe zu ordnen. Es gibt Dinge, die sind einfach materiell. Da trifft's den Nächsten. Der Unterschied zwischen einem Dieb und einem Räuber ist, dass der Dieb so gewohnheitsmäßig stiehlt und der Räuber gewaltsam stiehlt. Aber eigentlich geht's um Stehlen. Lästerer, Verleumder sind Leute, die andere in Verruf bringen, meistens auch, um daraus einen Vorteil zu ziehen, darum materiell. Dann gibt es diesen Bereich hier, der lustvolle Bereich. Da geht es um Trunkenbolde, einfach unzüchtige Lustknaben, Knabengender, wo es einfach drüber rausgeht. Und dann gibt es hier den Bereich Götzendiener, Habgierige, Ehebrecher. Und ich vermute mal, dass die meisten, wenn sie sowas sehen, irgendwo hier zuerst mal hängen bleiben in diesem Bereich. Und ihr seht, man könnte Ehebrechen natürlich auch hierhin tun und den Habgierigen auch hierhin. Aber ich habe den Habgierigen hierhin getan, weil Habgier immer im Zusammenhang mit Götzendienst vorkommt. Und ich habe den Ehebrecher auch hierhin getan ins Spirituelle, weil in der Bibel oftmals das so vorkommt, dass Gott sagt, mein Volk ist doch wie meine Frau. Und die Gemeinde Jesu Christi ist doch wie die Braut. Und der Bruch ist ein Bruch, der an dieser Stelle passiert. Und Gott sagt, da zerbricht etwas in eine Tiefe, das schwierig ist. Jetzt geht es aber gar nicht um diese Dinge, die uns vermutlich zuerst ins Auge stechen, sondern ich würde sagen, in diesem Text geht es um materielle Fragen. Um die Frage, wer hat Recht, wer hat mehr, wer kann am Schluss die Hände aufhalten, vielleicht geht es auch um Sieg oder Niederlage, um Stolz und Ehre, ich weiß es nicht so genau. Und wenn man dann den Korintherbrief so ein bisschen im Ganzen liest, dann merkt man, dass der Apostel Paulus im Kapitel 5 etwas ganz Wichtiges zu diesem Thema sagt. Dort ist nämlich diese Aufzählung ähnlich nochmals. Und er sagt, was gehen mich die draußen an, dass ich sie sollte richten? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Die aber draußen sind, wird Gott richten. Und jetzt kann man diese Texte natürlich immer sehr unterschiedlich hören. Ich sage euch, was ich höre. Ich höre daraus, ich muss nicht am Fenster stehen und rausschauen und denken, die Welt ist böse und dann mich ein bisschen besser fühlen. Ich muss nicht am Fenster stehen und denken, die anderen machen es falsch und mir machen es richtig, sondern ich darf das Gott überlassen. Es gibt in meinem Leben eine große Gelassenheit. Ich muss nicht alles klären, ich muss nicht alles richtigstellen. Gott wird sich drum kümmern. Das ist nicht mein Job. Aber er sagt auch ganz deutlich, diese Dinge, die er hier aufgezählt hat, also was ich euch hier vorher gezeigt habe, diese Dinge, das sind die Dinge, die draußen sind. Das sind die Dinge, die nach draußen auch gehören. Und solche sind einige von euch gewesen. Und als ich dieses Bild genommen habe, ich lasse jetzt meine Frau immer meine Präsentationen korrigieren, damit nicht so viele Fehler drin sind und ihr euch nicht an den unbedeutenden Dingen aufhalten müsst. Als ich diese Präsentation meiner Frau gezeigt hatte, hat sie gesagt, ja, aber Kinder sind nicht so wahnsinnig gut jetzt als Beispiel für sowas. Da habe ich gesagt, ja, du hast recht. Aber es gibt einfach nicht so viele Bilder, in denen Erwachsene so im Dreck herumtollen. Oder seid ihr letzte Woche oder letzten Monat so mal richtig, habt ihr euch eingeseift mit Dreck? Niemand? Ja, es gibt einfach nicht so viele Bilder. Und das Schöne an diesem Bild ist, es zeigt eine Entwicklung, denn auch diese Kinder, die das jetzt machen, das Bild ist ja schon ein bisschen älter, die werden das vermutlich so in dieser Weise nicht mehr tun. Es passt nämlich nicht mehr zu ihnen. Es passt irgendwann nicht mehr zu einem erwachsenen Menschen, einfach im Lehm und der Dreck herumzuschlittern. Und außer man ist irgendwie Schotte oder so, da gibt es noch so so Rennen, wo sie durch den Schlamm rennen. Aber die Schotten sind ja weit weg von hier. Solche seid ihr gewesen. Das ist das, was unsere Vergangenheit kennzeichnet. Nämlich, dass wir Dinge tun, die in Gottes Augen dreckig und unschön sind. Und jetzt kommt das Evangelium. Aber ihr, und wenn ihr jetzt das Bild mal schnell anschaut, dann seht ihr hier, diese Frau verhält sich ganz seltsam, wie wenn sie beten würde. Aber sie hält die Hände so, damit der hier sie aufgabeln kann, währenddem das Boot fährt. So, rausfischen. Ihr seid rausgefischt worden. Ihr seid herausgerissen. Und dass, wenn sie hier gepackt wird in einem gewissen Tempo, dann ist es wirklich etwas Heftiges. Ihr seid herausgerissen worden aus dem Verderben. Oder wie es der Apostel hier schreibt, ihr seid reingewaschen. Das heißt, all das alte Zeug, das hat keinen Raum mehr bei euch. Das gehört nicht mehr zu euch. Ihr seid geheiligt. Ihr seid angepasst an den heiligen Gott. Ihr gehört dort dazu. Das ist jetzt euer Stand oder euer Status. Wenn ihr nächstes Mal im WhatsApp-Bild einen Status hinstellt, dann stellt euch nicht hin als die, die eingeseist sind von oben bis unten im Dreck. Macht ja auch selten jemand. Sondern ihr stellt euch in eurer schönsten Pose hin. Denn ihr seid gerecht geworden. Ihr seid gerecht geworden, nicht weil ihr euch Mühe gegeben habt, nicht weil ihr alles jetzt richtig macht, nicht weil ihr so eine Wahnsinns-Evolutionsstufe erreicht habt, dass euch nichts mehr geschehen kann, sondern ihr seid reingewaschen durch unseren Herrn. Und natürlich kann man jederzeit zurück. Oder wenn ihr Lust habt, könnt ihr heute im Garten ein Loch ausgraben, die Erde auflocken, eine richtig schöne Suhle machen und euch ein bisschen wälzen und denken, ich bin mal wieder einfach ein Dreckmörli, ein Dreckmohre. Kann man, muss man aber nicht. Und macht man in der Regel auch nicht mehr. Und so wie man als erwachsene Person in der Regel sich nicht mehr dauernd vollkleckert und über dreckig macht und Freude daran hat, dreckig zu sein, was für Kinder völlig okay ist zu gewissen Momenten, so sind auch wir als Christen berufen, nicht mehr in das Alte zurückzugehen. Denn in unserem Leben ist etwas geschehen. Ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Der Geist Gottes in euch macht euch gerecht. Das Blut Jesu, das vergossen ist für uns, macht uns gerecht vor Gott. Das ist unser Stand. Und jetzt sagt das der Apostel Paulus, weil er auf der einen Seite sieht, dass die Korinther dazu neigen, zurückzufallen, und auf der anderen Seite ihnen aber sagt, kommt auf diese Seite. Ja, wir haben einen Seitenwechsel getan. Und wir können uns immer entscheiden, wollen wir in das Leben hineingehen oder wollen wir in den Tod hineingehen. Das sind so Stellen in der Bibel, wenn zum Beispiel der Mose dem Volk Segen und Fluch vorlegt und ihnen erklärt, wenn ihr mit Gott lebt, dann bekommt ihr all das. Wenn ihr ohne Gott lebt und von Gott weggeht, dann wird euch all das treffen. Segen und Fluch. Wenn er ihnen das jeweils so zeigt oder wenn Gott das seinen Leuten so zeigt, dann frage ich mich manchmal, wie doof muss man eigentlich sein, um die falsche Seite zu wählen? Und vielleicht denkst du jetzt, ja, das hört sich ja alles wunderbar an, das ist ja gut und recht. Aber ich stecke jetzt halt wirklich, wirklich in einem schwierigen Ecken. Soll man das schön ausdrücken auf Deutsch? Ich bin jetzt wirklich ein bisschen eingesunken in den Morast und Dreck und weiß gar nicht mehr, ob ich hier rauskomme. Oder vielleicht denkst du auch, ja, ich bin so weit daneben gegangen. Kann ich überhaupt noch zurückkommen? Kann ich überhaupt noch wieder in dieses Alte, in diese in diese Geborgenheit Gottes, in diesen Raum des Segens und der Liebe und des Erbarmen Gottes, kann ich da wieder zurück. Und es gibt da manchmal so eine Stimme in unserem Herzen oder vielleicht kommt sie auch von außerhalb, die uns sagt, du bist viel zu schlecht und du schaffst es eh nicht und jetzt bist du 5-mal auf die Nase gefallen und du wirst nochmals und ich glaube, Gott hat dich aufgegeben. Und wenn du so denkst, dann will ich dir sagen, das ist der größte Mist, den es überhaupt gibt. Das ist der größte Quatsch, den es überhaupt gibt. Denn solange es noch den Wechsel von Tag und Nacht gibt und solange die Erde sich noch dreht, ist auch noch die Gelegenheit umzukehren zum lebendigen Gott. Jesus macht den Weg frei für dich. Jesus macht den Weg frei und der Apostel Paulus schreibt das den Leuten, weil er spürt, sie könnten wegdriften, aber er will sie zurückreißen. Wir sagen, kommt auf die richtige Seite, kommt drüber, entscheidet euch neu, sagt neu eurem Gott, da ist mein Herz, da ist mein Leben, da stehe ich und ich will mit dir leben. Und euer Gott wird euch nicht abweisen, denn dafür ist Jesus Christus gestorben, genau für das. Wir werden nachher miteinander das Abendmahl feiern. Ich habe gesagt, wir müssen nicht schauen, was draußen ist. Wir müssen auch nicht schauen, was beim anderen um uns herum ist. Wir müssen primär zu uns schauen, heißt es im Vorrede zum Abendmahl beim Apostel Paulus. Wir müssen darüber nachdenken, wie stehe ich vor meinem Gott? Gibt es etwas zu bereinigen? Gibt es etwas zu klären? Gibt es etwas, das irgendwie anders werden muss? Jesus macht den Weg frei für dich. Jesus lädt dich ein. Und wenn der Apostel Paulus dann sagt, ja, prüft euch, dann weiß ich, dass einige dann zusammenzucken und denken, ja, wenn ich mich richtig prüfe, dann kann ich ja nie mehr Abendmahl nehmen. Und dann kommt es weiter, er sagt, prüft euch und dann nehmt das Abendmahl. Schaut euer Leben an. Stellt euch ins Licht vom lebendigen Gott und dann versteckt euch nicht, sondern steht hin und sagt, Herr, sei mir Sünde gnädig und unser Herr ist euch gnädig. Herr, wir wollen zu dir kommen, in deine Gegenwart und in deine Nähe. Und dort, wo du bist, dort ist Heil und ist Segen, dort ist Erlösung. Dort ist das Leben in der ganzen Fülle. Lass es heute Morgen ausgegossen werden, sichtbar werden mitten unter uns. Amen.